Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott gilt wie immer Pater Karl Wallner. Pater Karl, schön, dass du wieder bei dieser Sendung dabei bist. Ganz bekannt ist Bill Gates, der US-Amerikaner, der 1975 mit anderen zusammen die Firma Microsoft gegründet hat. Heute als einer der reichsten Männer dieser Welt gilt mit großem Einfluss. Und dieser Bill Gates hat kürzlich gesagt, das habe ich auf NTV gelesen, den Fehler, den ich am meisten bereue, ist die Scheidung von meiner Frau Melinda. Ja. Bill Gates hat geäußert, er wollte die Ehe, die 45 Jahre dauernde Ehe seiner Eltern nachbilden, ist ihm nicht gelungen. Seine Ehe wurde nach 27 Jahren geschieden und er sagt, meine Frau hat mich begleitet, auch beim Erfolg der Firma, vor allem auch bei der Erziehung der Kinder. Sie haben gemeinsam 3 Kinder. Und ich habe mal im Internet so Zahlen zusammengesucht, was denn Scheidungen betrifft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und zwar durch richterlichen Beschluss. 2022 habe ich Zahlen gefunden, in der Schweiz wurden über 16.000 Ehen geschieden, betroffen waren dann über 13.000 unmündige Kinder. In Österreich 2023 wurden fast 15.000 Ehen geschieden, betroffen waren über 17.000 Kinder. In Deutschland durch richterlichen Beschluss 2023 wurden fast 130.000 Ehen geschieden und fast 110.000 Kinder betroffen, also Kinder unter 18 Jahren. Und natürlich alles mit Leiden verbunden.
Ja, das ist ein großes Phänomen, dass wir immer mehr bindungsunfähig werden, beziehungsweise dass die Zweisamkeit mehr Herausforderung darstellt als jetzt eben die Gemeinsamkeit, beziehungsweise das Gemeinsamsein in der Ehe. Ich kenne das Phänomen leider auch von christlichen Paaren, die ich teilweise begleitet habe von Jugend an, dass da plötzlich etwas geschieht, wo die beiden sich entfremden und wo es dann zu einer Spaltung kommt und das Ganze endet dann auch bei christlichen Paaren manchmal sogar in einer Art Rosenkrieg, wo es dann eben um das Auseinandergehen, um das Recht, wer die Kinder jetzt eben hat, geht und um die Besitztümer auseinanderzubringen und dass jeder seinen Anteil bekommt. Das ist eine sehr hässliche Sache. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr vieles wegzieht jetzt eben von dieser Fähigkeit, gemeinsam das Leben zu teilen, weil das eigentlich Entscheidende ist, dass ich mich willentlich jetzt eben committe, dass ich willentlich mich entscheide, mit dir möchte ich mein Leben teilen, ich übergebe mich dir, sagt das Wesen der christlichen Eheschließung, besteht aus der Hingabe und der Annahme. Also ich gebe mich ihr hin, sie nimmt mich an, sie gibt sich mir hin, ich nehme sie an, seine Willensentscheidung. Deshalb wird man bei der Hochzeit auch gefragt, willst du? Ja, also willst du? Es geht um ein willentlich sich entscheiden, das letztlich sich auch dann freimachen muss von bloßen Emotionen. Das ist ein großes Problem, das ich auch beobachte. Ich bin jetzt wirklich schon lang genug Priester. Ich war Pfarrer in den 90er Jahren und da hat man das auch gesehen, dass die Hochzeiten immer pompöser werden und auch immer mehr romantisch überladen. Man erwartet von der Feier irgendetwas und vielfach auch in der Naivität. Also ich kenne jetzt seine Fehler oder ich kenne ihre Fehler, aber mit der Ehe wird es dann vielleicht besser, das geschieht nicht. Ja. Also ich sage immer meinen Jugendlichen, also den Jugendlichen, die zu mir kommen, du musst dich entscheiden, sie so anzunehmen, ihn so anzunehmen, wie er ist. Das ist deine Entscheidung, das ist deine Willensentscheidung. Ich nehme dich an, wie du bist und nicht ich nehme dich an in der Hoffnung, dass du dich änderst, ja, sondern ich nehme dich an, wie du bist und ich bin bereit, das unter Anführungszeichen auszuhalten. Das ist die Realität eben jetzt auch der Ehe, dass jemand, der mir geschenkt wird, ein Geschenk, eine Gabe, ist zugleich eben jetzt auch eine Aufgabe. Und dazu braucht es letztlich auch am Schluss noch, also ganz wichtig, die Gnade Gottes. Also das Sakrament ist nicht nichts, sondern das Sakrament gibt eben jetzt übernatürliche Hilfe, dass man in dieser Verbindung, wo es um Herz und Schmerz geht, wo man einander leiden muss, wie wir im Deutschen sagen, dass man hier die Hilfe bekommt, dass es gut miteinander geht und man dann gesegnet zusammenwächst und ein hohes gemeinsames Alter erreicht zugunsten der Kinder und der ganzen Familie und der Gesellschaft letztlich auch.
Pater Karl, gestern fand im Vatikan ein Gipfel zu Kinderrechten statt. Ein Kinderrecht lautet das Recht der Kinder auf Familie. wenn die Familien auseinanderbrechen, dann leiden die Kinder. Hier haben wir eine Zuschrift. Erstmals bedanke ich, sehr geehrtes Seelsorgeteam, erstmals bedanke ich mich für Ihre tolle Sendung. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Scheidung für Kinder der absolute Super-GAU ist. Ich glaube, die Kirche hat nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe, den Zustand der modernen Familie oder besser, was davon übrig ist, deutlich anzuprangern. Und ich sehe die Gefahr, dass eine pastorale Begleitung der Wiederverheirateten oder Menschen in anderen irregulären Situationen ohne ein klares Leitbild bzw. ohne eine moralische Erwartung dazu führt, dass dieser Zustand toleriert wird und sich die Betroffenen gegebenenfalls nicht einmal irgendeiner Schuld bewusst werden. In der Politik wird viel über Ungleichheit gesprochen. Dabei verkennt die heutige Welt völlig, dass sehr viele gesellschaftliche Probleme durch starke und vor allem stabile Familien gelöst werden könnten. Psychologische Statistiken von Scheidungskindern, insbesondere von Kindern, die ohne Vater aufwachsen, sprechen eine eindeutige Sprache. Leider ist es aber so, dass die Institution Familie von modernen Ideologien und somit von Politik und Kultur extrem unter Beschuss steht. Die Kirche sollte sich diesem Trend mutig entgegenstellen, mit freundlichen Grüßen. Und wenn wir jetzt auf Kinder blicken, Pater Karl, Folgen von Scheidung für Kinder sind oft, die bekannten Symptome müssen so nicht überall sein, aber sind oft, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind schuld an der Trennung, sie haben irgendeinen Fehler gemacht, sie hätten es verhindern können, manche Kinder werden stiller dann, die Leistungen der Schule lassen nach, brechen die Schule möglicherweise ab, bekommen gesundheitliche Probleme, werden vielleicht auffällig im Verhalten und als Erwachsene lassen sie sich dann selber viel schneller scheiden. Thema Bindung oder Vertrauen in andere, Bindungsangst, was ich ja vorher schon erwähnt.
Ja, das ist eine große Herausforderung, stimme dem allen zu, aber wir stehen hier wie Don Quixote vor Windmühlen, die wirklich malen und sich drehen und so weiter und die Gesellschaft heute prägen. Das beginnt über die Medien und allem, das beginnt mit der Frühsexualität. Die Jugendlichen sind oft schon mit 12, also die Kinder mit 12, 13 Jahren mit Internetpornografie konfrontiert. Sexualität wird dann genommen, so als ein Spaß miteinander, als eine Art Genussartikel, den man halt konsumiert anhand eines anderen oder einer anderen. Das ist schon eine sehr herausfordernde Sache. Und deshalb, ich habe zum Beispiel an der Hochschule Heiligenkreuz, wie ich Rektor war, habe ich dort auch die Theologie des Leibes installiert, weil es einfach heute notwendig ist. Heiligenkreuz ist die größte Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum. Und es war mir deshalb wichtig, dass wir auch etwas für die Zukunft der Ehe und der Familie tun. Ich mache auch darauf aufmerksam, diese Anliegen sind aufgenommen in diesem Schreiben Amoris Laetitia. Es hat 2 Synoden über die Familie gegeben. Und Amoris Laetitia ist leider dann völlig fokussiert nur auf diese Fußnote. Dort gibt es sehr, sehr gute Hinweise über das Familienleben, über das Miteinander, über das Zueinander, auch über die Schwierigkeiten und wie sie jetzt eben aus der Gnade Gottes zu bewältigen sind. Ich finde das Schreiben sehr gut, nur hat es niemand gelesen, wie ich immer feststelle, was bei vielen vatikanischen Dokumenten heute der Fall scheint. Denn was Rom produziert, und jetzt kommt ja auch ein Schreiben zu Kinderrechten, du hast es schon gesagt, ich habe gestern die Ankündigung gelesen, nicht, also Papier ist geduldig, ja, die Umsetzung ins Leben fehlt oft. Das müsste hineingehen in die Predigt, in die Katechese, das müsste in die konkreten, auch Sakramenten, pastoralen Vorbereitungen gehen. Das muss schon thematisiert werden beim Firmunterricht. Also für mich ganz wichtig, bei der Firmung geht schon die Leute, also bei uns sind die Jugendlichen 14 Jahre alt. Also da geht es auch darum, schon zu beten, dass man die Richtigen, den Richtigen findet. Die Partnerwahl ist keine Sache, die man dann einfach nur den Emotionen und den Hormonen überlassen darf, sondern da gehört es einfach mehr dazu, Reife und so weiter. Also das sind alles Themen, die sehr groß jetzt eben da sind und es sind wirklich die Kinder der meisten Leidtragenden. Ich kenne zum Beispiel gerade einen Jugendlichen, hat mir vorgestern erst gesagt, also er weiß nicht, ob er sich trauen soll zu heiraten, weil er eben so Furchtbares jetzt eben von seinen Eltern erlebt hat, also wie das in Konflikten und Unfrieden eben jetzt auseinandergegangen ist. und er fühlt sich selber dadurch jetzt eben beschädigt. Also das sind wirklich ganz, ganz große Themen. Deshalb hat Papst Franziskus auch den Fokus darauf gelegt. Man muss ein bisschen aufpassen, weil bei uns ist dann immer wie pavlovsche Hunde, sind wir dann fixiert darauf, dass wir, wenn wir über die Thematik jetzt eben reden, sofort über Wiederverheiratete, Geschiedene, wir müssen einmal anfangen, über die Normalverheirateten zu reden. Funktioniert Familienleben? Wird das Sakrament gelebt? Wird in den Familien gebetet? Mutter Teresa von Kalkutta hat gesagt, a family that prays together stays together. Wie ist denn die Förderung von Hauskirche? Das steht im Zweiten Vatikanum drinnen, dieser Begriff. Ecclesiola domestica. Wird zu Hause gebetet? Fördern wir das? Oder halten wir es eh nur mehr für eine fromme Utopie, dass die Familie, und das heißt auch im Zweiten Vatikanum, Gaudium et Spes, dass die beiden in der Ehe gleichsam geweiht sind jetzt eben für eine Lebensform. Also nehmen wir das eigentlich ernst, die Tiefe der Sakramentalität der Ehe. Und wenn man bei dem Normalen, bei den Basics anbildet, die Ehevorbereitung muss intensiviert werden. Es muss auch geredet werden über die Themen Sexualität. Das ist nicht etwas rein Privates, sondern hier geht's. Also man sagt immer, die Kirche soll sich da nicht einmischen. Ja, aber wenn man sich anschaut, dann wie belastet die Leute oft zur Beichte kommen, was da alles geschieht und erwartet wird und so weiter und wie sich das also in etwas bewegt, was wirklich schon eine generelle Form von Perversion ist, wie habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt eben lang genug Priester, ich höre Beichte jetzt eben aus einer Zeit, wo es noch keine Internetpornografie gegeben hat und so. Also das sind alles Themen, die wir wirklich angehen sollten. Freilich immer das Problem, weil man schreibt eben, die Kirche sollte, die Kirche müsste, ich bin jetzt auch in dem Modus drin als Pater Karl, wir sollten, wir müssten und so weiter und so fort. Aber es ist das Problem natürlich auch, hört man auf uns? Haben wir jetzt eben noch, wie soll ich sagen, die Reichweite überhaupt in die Herzen der Menschen vorzudringen, in einem Teppich eben jetzt des ganz Gegenteiligen, dass uns in den Medien, also dieser Dampf eben jetzt, also das, wo das Christliche von Ehrenfamilie einfach gar nicht mehr vorhanden ist, wie wir es in den Medien, in den Unterhaltungsfilmen und so weiter haben. Das sind große Themen. Ich bin aber ganz dieser Meinung, dass wir diese Themen predigen sollen, in der Katechese praktisch umsetzen sollen, dass wir hier als Kirche mutiger sein sollen. Wir haben letztlich einen Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus. Und es ist nicht gegen die Menschen, wenn wir darüber predigen, wenn wir das thematisieren, sondern es hilft ihnen, Katastrophen zu vermeiden und in der Liebe zu wachsen.
Vatikanische Dokumente versinken tatsächlich oft im Dunkeln, weil sie nicht wirklich zur Kenntnis genommen werden. Aber Gott sei Dank gibt es die Stunde der Seelsorge, weil wir immer wieder auf solche Dokumente aufmerksam machen, die auch vorstellen, auch in Teilen. Und so habe ich auch gestern die Ansprache gelesen, die Papst Franziskus zur Eröffnung des Gipfels zu Kinderrechten im Vatikan gehalten hat. Und da ist mir ein Satz richtig wie so ein Eyecatcher ins Auge gesprungen oder in meinen Kopf. In Wirklichkeit ist nichts wichtiger als das Leben eines Kindes. Nichts ist wichtiger als das Leben eines Kindes. Papst Franziskus.
Ja, und die Kinder sind heute wirklich in einer Art und Weise gefährdet und manipuliert. Auch Formen der Erziehung, die total antiautoritär sich gebärden. Wo habe ich das jetzt erlebt? Im öffentlichen Raum, ja, in einer Umkleidekabine, in einem Schwimmbad, wo also die Kinder sich furchtbar aufgeführt haben. Und die Eltern haben dann nur, ja, wie fühlst du dich? Und ja, also die haben versucht, eben hier mit einem dreijährigen Kind also so zu diskutieren, als wäre das jetzt eben ein 40-jähriger hochintellektueller Erwachsener. Also da habe ich mir gedacht, also so kann es ja nicht funktionieren. Da danke ich meinen Eltern, dass sie mir klare Grenzen immer gesetzt haben, weil ich war auch ein sehr schlimmes Kind und so. Aber ich weiß nicht, ob diese pädagogischen Formen, die man heute so hat, dieses Antiautoritäre, ob das, was eh wieder im Rückgehen ist, glaube ich, ob das wirklich so gut ist. Oder dann zum Beispiel auch die automatische Mentalität, die dadurch entsteht gegenüber dem Kind, weil ich es ja heute plane und dann setze ich es in die Welt, wenn es in die Zeit passt. Und dann habe ich eben nur mehr ein oder zwei Kinder, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen polemisch auch sage, ja, weil wir haben ja wirklich eine Kinderarmut, die dramatisch ist in unseren Ländern. Und dann wird dieses Kind so quasi produziert als Abbild meiner Potenz, als dessen, was ich kann, muss die beste Ausbildung haben. Ich habe das immer beim Erstkommunionunterricht, wie ich Pfarrer war, Das sind sieben, achtjährige Kinder gewesen. Und dann einen Termin zu finden, eben jetzt für 12 Kinder, für einen wöchentlichen Erstkommunionunterricht, war immer schon damals in den 90er Jahren schwierig, weil die Eltern dann den Terminkalender ihrer Kinder gezückt haben. Da gibt es Ballett, da müssen sie reiten und so weiter. Und schwierig, nicht? Also irgendwie, dass Kinder auch gar nicht mehr Kinder sein dürfen, weil sie schon irgendwie so automatisch, ich möchte wirklich das Wort verwenden, produziert werden, ja, also wo das einfach weg ist. Und das ändert sich, das positive Beispiel habe ich auch, tonnenweise, Gott sei Dank, wo christliche Familien sind, wo die Grundhaltung einfach da ist, meine Kinder sind ein Geschenk von Gott, sie sind mir von Gott gegeben, ich tue mein Bestes, damit sie sich in den Glauben, in das Leben hineinentwickeln können, aber nicht eben jetzt, also ich muss da jetzt eben zeigen, was für eine tolle Mutter oder ein toller Vater, was für tolle Eltern wir jetzt sind.
Im Vatikan fand ein Gipfel zu Kinderrechten statt. Ich habe jetzt keine so Zuschrift da, aber wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften, wo uns Leute schreiben, dass sie überhaupt nicht nachvollziehen können, dass Minderjährige das Recht haben, selber über die Umwandlung ihres Geschlechtes zu entscheiden. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, mal diese christliche Sicht grundsätzlich, was Erziehung betrifft, mal hier zu platzieren. Das sind eigentlich immer zwei Pole, die hier betont werden. Auf der einen Seite, die Eltern sind die Erziehungsberechtigten. Ja. Nummer eins. Nummer zwei ist aber der andere Pol, der auch beachtet werden muss. Das Kind hat ein Recht, sich selbstständig zu entwickeln, zu einer Persönlichkeit heranzureifen. Und der hilft auch den Eltern oft, dass die Kirche lehrt, Kinder sind euch von Gott anvertraut. Sie sind nicht euer Besitz. Zwischen diesen beiden Polen sollte ja auch Erziehung stattfinden, so die christliche Sicht.
Ja, also Kinder haben Rechte, ja, aber die Eltern sind ihnen ja gegeben, damit sie sich ins Leben entfalten können. Wir sind alle, das ist eine sehr richtige Feststellung, eben die der heilige Augustinus dann vielleicht ein bisschen überbetont hat, wir sind alle unter der Erbsünde. Und deshalb ist bei uns irgendetwas schief. Ja, also auch das spürt man eben schon. Also Kinder testen auch aus, wie weit sie gehen können, wie weit sie eben jetzt mit den Geschwistern ja teilweise auch gewaltsam umgehen. Und es braucht hier einfach die Erziehung. Es ist ein Mensch nicht fertig, wenn er kommt. Er braucht Erziehung. Pädagogik heißt Pais Agein, also das Kind zu führen, herauszuführen jetzt eben aus diesem noch nicht sein in ein voll reifes Menschsein. Und das ist ja eine Aufgabe, die die Eltern haben. Dass wir hier eben, da empfehle ich übrigens auch ein vatikanisches Dokument eben zu diesem Thema Gender und LGBTQ. Das ist Dignitas Infinita, ist voriges Jahr erschienen. Ich habe es gerade mit meinen Studenten in der theologischen Anthropologie auch gestreift, weil es dort sehr, sehr klare Aussagen von Papst Franziskus gibt über diese Gender-Ideologie. Und auch über dieses Thema, dass Kinder hier jetzt eben dann, die ja auch in ihrer Persönlichkeit, das ist noch kein fertiges Ich, das entwickelt sich jetzt eben, das Ich wird durch das Du, das Ich wird durch das Wir, durch das Miteinander, die hier sehr manipuliert werden können, sehr beeinflusst werden können, auch dann, wenn diese Beeinflussung so weit geht, dass man sagt, du hast so bestimmte Attribute biologische, die dich als Mann oder als Frau ausweisen, aber das musst du gar nicht ernst nehmen, entscheide selber, wie du dich fühlst und dann operiere dich auch noch um. Also es ist Irrsinn, wenn das eben auf Kinder jetzt eben zugreift. Die müssen dann geschützt werden bis zu einem bestimmten Alter. Ich kenne persönlich Fälle, wo das Jugendliche getan haben, die dann im Suizid geendet sind oder beziehungsweise suizidal geworden sind, weil sie dann etwas getan haben, das sie später bereut haben, was aber irreversibel ist. Also da gibt es eine Dämonie von Ideologien, die heute heraufgestiegen sind und die wirklich versuchen zuzugreifen auf die Kinder. Liebe Eltern, bitte passt auf, ja, hier tut sich einfach etwas und dieses Sagen, du kannst sein, wer du bist, ja, das ist ja so, wie soll ich sagen, eine Entgrenzung. Man hat als erstes die Gebote Gottes nicht ernst genommen, dann lässt man Gott weg, man wird atheistisch oder agnostizistisch und dann gilt auch nicht mehr, was die Natur gegeben hat, ja, wenn man die als letztes Prinzip gelten lässt. Also ist mir ganz egal, was für ein biologisches Geschlecht ich habe, ich entscheide und dann sollen das 14-, 15-, 16-Jährige jetzt eben schon tun, in dieser Zeit eben der Entwicklung. Schrecklich, nein, geht nicht. Das ist gegen jedes Recht, was die Kinder haben, denn es ist das Recht der Kinder auch erzogen zu werden. Pädagogik ist ein Recht der Kinder. Die brauchen das, Sie sind noch keine fertigen Menschen. Und wie diese Pädagogik läuft, das ist eine hohe Verantwortung für die Eltern und für alle, die in diesem Bereich tätig sind.
Nichts ist wichtiger als das Leben eines Kindes, eine Formulierung von Papst Franziskus, die wir uns in dieser Sendung zum Thema machen. Öffnen wir den Blick, hinter dir steht Missio. Du stehst in deinem Engagement vor allem auch für die Weltkirche. Ja. Und Papst Franziskus hat im Rahmen seiner Ansprache ein paar sehr verstörende Zahlen zur Kenntnis gebracht. Heute sind 40 Millionen Kinder durch Konflikte vertrieben.
Nein.
100 Millionen Kinder sind obdachlos. 160 Millionen Kinder Opfer von Zwangsarbeit, Menschenhandel, Missbrauch, Ausbeutung aller Art. Und dann natürlich Millionen von Migrantenkindern mit ihren Familien, aber oft auch ganz allein unterwegs.
Es gibt dieses Fachwort, das ich selber erst bei meiner Tätigkeit für die päpstlichen Missionswerke kennengelernt habe, Trafficking. Trafficking meint Sklaverei in dieser modernen Form, dass Kinderarbeit, Mädchen vor allem dann in prekäre Arbeitsverhältnisse, Mädchen dann meistens in die Prostitution gezwungen werden. Und darauf beziehen sich diese 40 Millionen, die du genannt hast hier. Wir haben wirklich 40 Millionen Kinder in Verhältnissen, die unvorstellbar sind. Wir haben gerade im Vorjahr, da haben wir eine Reportage gemacht über Minenarbeit in den Mika-Minen. Alles, was an uns glänzt und glitzert, also zum Beispiel auch diese Metallfassung und so weiter, da steckt Mika drin, Autolack in Kosmetik, die Zahnpasta, mit der ich mich heute die Zähne geputzt habe, da steckt Mika drinnen. Und das wird in Indien und Madagaskar und einigen anderen Ländern unter Sklavenbedingung abgebaut. Und das sind Kinder, die dort in der Arbeit drinnen sind. Das ist nur ein kleiner Bereich eben dessen, was geschieht. Wir vom Missio kommen auch gar nicht nach, jetzt eben für Kinder Schulen zu bauen, weil wenn die keine Bildung haben, enden sie in dem, was Karl Marx genannt hätte, im Proletariat. Also dann haben sie keine Zukunft. Das ist auch der Grund für die Migrationswellen, liebe Leute. Das hängt alles zusammen. Wir können nicht sagen, dass wir in Europa hier, wie uns geht's gut und so weiter, uns geht das nichts an. Oft sagen wir Leute, warum soll ich was für Afrika tun oder für Asien und so weiter. Ja, weil wir die Kirche dort haben, weil wir unsere Orden dort haben, weil wir die Schwestern und Brüder dort haben und sich die voll rein investieren in die Sorge für die Kinder, für die Waisenkinder. Ich war wirklich zutiefst berührt, wie ich im Februar 2024 das erste Mal nach Uganda gekommen bin. Das ist vorher immer gescheitert wegen Covid, wegen Corona. Und wir haben viele Projekte dort. Uganda ist eines der stärksten christlichen Länder. Und dort aber auch das Problem jetzt eben der Kinder, ja, der hohen Kinderzahl. Und dann eben auch, wenn Familien in einer Situation sind, wo sie das Kind nicht mehr ernähren können oder so, dann werden die Babys im Müll abgelegt. Und ich war dann dort, ich hatte noch in Erinnerung eine Spendenaussendung aus dem Jahr 2019 und ich war 2024 dann dort. Und dann siehst du diese Kinder, die deshalb lebendig herumlaufen, weil wir jetzt eben denen geholfen haben. Und das sind keine Kinder des Proletariats, die bekommen Kindergarten. Da war eine polnische Missionarin dort, die sich um die Kinder gekümmert hat, Tag und Nacht. Das sind unsere Schwestern, 24 Stunden, 7 Tage lang. Für die Menschen da. Sieht man nicht. Ja? Das ist die katholische Kirche. Das ist Nächstenliebe pur. Das größte Netzwerk der Nächstenliebe. Und diese Kinder haben dann Schulbildung und so weiter. Und das war für mich, also ich war in Tränen aufgelöst, also Tränen aufgelöst, aber einfach touching, ja? Wie gesagt, berührend, bewegend, zu sehen auch, dass wir von Missio, also dass mein Leben auch einen Sinn macht, weil wenn ich die Spendenaussendung nicht veranlasst hätte, würden diese Kinder heute wahrscheinlich nicht leben. Also das sind, und das ist ja nur ein Beispiel von Tausenden, die wir von unseren Projekten hier nennen können. Und das ist eben wirklich wichtig. Es gibt nichts wichtiger als das Leben eines Kindes, weil Kinder sind die Zukunft und nicht nur das Leben jetzt, das biologische Leben, sondern auch, dass sie Erziehung bekommen, dass sie Liebe bekommen, dass sie Sorgfalt bekommen, dass sie Zukunft bekommen. Wir sagen, unsere dritte Aufgabe ist, wir helfen Kindern in die Zukunft. Das ist wichtig. Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen ihnen die Chance geben, in einer menschlich ausgereiften Weise, christlich ausgereift. Was gibt es Besseres als einen Menschen, der im christlichen Glauben, in der Liebe zu Gott und zum Nächsten ausgereift ist, dass sie auf diese Weise in die Zukunft kommen und dieser Welt so Zukunft geben.
Papst Franziskus hat in seiner Ansprache auf die sogenannten unsichtbaren Kinder hingewiesen, die im Schatten leben. Ein Thema, das ich selber auch nicht so auf dem Schirm hatte, man hat es mal irgendwie gehört. das sind Kinder, die nie registriert wurden im Rahmen ihrer Geburt, deshalb gar keinen rechtlichen Schutz haben, die keinen Zugang zur Bildung haben, keinen Zugang zur Gesundheitsvorsorge. Papst Franziskus hat gesprochen, es gibt 150 Millionen solche Kinder. Er hat zum Beispiel verwiesen auf die Rohingya, das ist dieser Stamm, der aus Myanmar geflüchtet ist und die total rechtlos sind. Also auch dieses Thema hat Papst Franziskus hier sozusagen in den Blick gebracht. Pater Karl, vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen am Ende dieser Sendung.
Also dazu fällt mir vor allem China ein, nicht, wo ja 14 Millionen Männer mindestens Überschuss sind, weil durch die Ein-Kind-Politik wurden vor allem die Mädchen abgetrieben. Also ganz, ganz schrecklich, was da auch, ich denke mal, was auf diesem Planeten, auf dieser Menschheit unserer Zeit, ja, des 21. Jahrhunderts auch, für eine Sündenlast auch jetzt eben liegt. Also wo gesündigt wird gegen das Leben, gegen das, was Gott eigentlich, gegen das Zentrale. Und wo dann war ein zweites Kind, ich habe Dokumentation über China gesehen, wo das zweite Kind dann eben war nicht registriert, da musste man irgendwelche Beträge zahlen irgendwo, aber die konnten nicht einmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil sie einfach für den Staat nicht existiert haben. Mittlerweile hat China das geändert. China wird auch für diese Sünden sehr, sehr massiv bezahlen, weil die Bevölkerung schrumpft bereits. Also Demografie ist das Brutalste, das eine Gesellschaft jetzt eben affizieren kann. Wir haben sie in Europa auch, ja, seit den 60 Jahren, also seit den 70 Jahren ist Kind und so weiter und ich lebe mein Leben lieber auf. Kind wird als Belastung empfunden. Deshalb der starke Geburtenrückgang, den wir hier haben, mit massiven gesellschaftlichen Problemen, wer wird unsere Pensionen, unsere Pflege in der Zukunft sichern und so weiter. Also das sind alles Themen, die Gesellschaft direkt affizieren. Deshalb ist es ganz wichtig, Kinder zu lieben. Ja? Damit beginnt ja alles, dass wir Kinder einmal wirklich lieben. Ich weiß schon, meine Schwester, die hat gesagt, ja, du tust da leichter, wenn du auf Besuch kommst, nicht? Und dann tust du mit den Kindern herumblödeln und so weiter. Inzwischen sind die schon groß und erwachsen. Aber dann tust du herumblödeln mit die. Aber das musst du mal erleben, wenn die Kinder in der Nacht dann schreien und dann brauchen sie eben die Windeln gewechselt. Ja, das ist eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, als Priester, also ich nichts Schöneres hätte ich mir vorstellen können, in meinem Leben als Kinder zu haben. Die Leute sagen mir immer, wenn ich das sage, du hast eh Kinder. Ja, anders, viele Kinder, ja, aber es ist doch wirklich etwas Wunderbares, Kinder zu haben. Deshalb müssen wir lernen, sie mehr zu lieben und ihnen Zukunft zu ermöglichen.
Nichts ist wichtiger als das Leben eines Kindes, eine Aussage von Papst Franziskus, die ich sehr programmatisch finde. Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, oder wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich vielleicht um kurze Gedanken und um ein Gebet und den Segen.
Ja, ich denke mir, dass das einfach für unseren Christen, also Gott hat ja alles bewusst gemacht in der Menschwerdung. Und dass er Kind wird und dass uns auch darüber berichtet wird, kurz in den Kindheitsevangelien bei Lukas, bei Matthäus, aber das ist ja ganz wichtig, deshalb auch Weihnachten, dieses Fest, ja, wo wir alle und nicht nur wir Christen vibrieren, weil wir auf ein kleines Kind jetzt eben schauen, das in der Krippe liegt, von dem wir glauben, dass es Gott ist. Gott ist Kind geworden, seine Menschwerdung beginnt diesen Weg eben jetzt über der Krippe, in der Kleinheit und auch in der Liebenswürdigkeit, die jedes Baby an sich hat. Und deshalb ist er in sich jetzt eine Einladung, dass wir Kinder lieben und alles tun, um für sie zu sorgen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und alle Kinder, die vielleicht auch zuschauen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen kurz und bündig. Dafür bin ich dankbar. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.